Todesurteil Patriarchat. Der misogyne Massenmord von Sydney ist offiziell nicht ideologisch motiviert. In Deutschland steigt die Zahl der Angriffe auf JournalistInnen und auch auf obdachlose Menschen. Dortmunds Polizei bedauert die Tötung eines 16-Jährigen nicht. Und Deutschland kriegt einen Veteranentag. Der Wochenrückblick aus feministischer Perspektive. Montag, 15. April. Im vergangenen Wochenrückblick hat Ulla Kurz über das Messerattentat in einem Einkaufszentrum in Sydney berichtet. Ein 40 Jahre alter Mann hatte dort gezielt Frauen angegriffen. 5 der 6 Todesopfer sind weiblich. Unter den 12 Verletzten waren ein 9 Monate altes Mädchen, dessen Mutter getötet wurde, und weitere 9 Frauen. Am Montag letzter Woche berichtete auch die Tagesschau über das möglicherweise misogyne Motiv des Attentäters. Denn Überwachungsvideos der Tat würden zeigen, wie der Täter mit einem langen Messer bewaffnet überwiegend Frauen verfolgte. Die Polizeipräsidentin des Bundesstaats New South Wales, Karen Webb, sagte, der Täter habe sich auf Frauen konzentriert und Männer gemieden. Die Videos sprechen für sich selbst. Trotzdem ist die Polizei sich sicher, dass sie einen terroristischen Hintergrund ausschließen könnten und es keine Hinweise auf Ideologie als Antrieb gäbe. Die Polizei habe sich geirrt. Das Motiv sei Terrorismus gewesen, schreibt die Journalistin Mona El-Tahawi in einem sehr lesenswerten englischsprachigen Essay auf ihrem Blog. Das Essay ist auf feminismus.de verlinkt, falls ihr es komplett lesen wollt. Mit der Kategorisierung der Gewalttat als ideologiefrei, als geradezu alltäglich, wird sie zu einer, die wir weniger ernst nehmen sollen. Der Angreifer habe nicht genug Männer getötet, um seinen Amoklauf als Terrorismus zu bezeichnen, schreibt Mona El-Tahawi. Denn wenn man ehrlich betrachten würde, was Terrorismus sei, dann sei es die Gewalt einer Gruppe von Männern gegen eine andere Gruppe von Männern und der Rest von uns sei nur Hintergrundrauschen. Die Ideologie des Täters, die Polizei sich weigert zu sehen, sei das Patriarchat, erklärt El-Tahawi. Und die misogyne Gewalt ist deren politischer Ausdruck. Das Patriarchat sozialisiere Männer in dem Glauben, ein Anrecht auf die Aufmerksamkeit und Zuneigung von Frauen zu haben, so El-Tahawi. Zurückweisungen, wie zum Beispiel die Weigerung, einem Mann die eigene Telefonnummer zu geben oder nicht zurückzulächeln, könne für Frauen ein Todesurteil bedeuten. Vollstreckt würde das Todesurteil von Männern wie dem Attentäter von Sydney. Und es kann jede beliebige Frau treffen, einfach weil sie Frauen sind. Der Vater des Täters von Sydney wandte sich nach dem Amoklauf an die Presse. Er wisse, warum sein Sohn vor allem Frauen ins Visier genommen habe. Weil er eine Freundin gewollt, keine sozialen Fähigkeiten gehabt habe und völlig frustriert gewesen sei, zitiert die Tagesschau. Ich frage mich, ob es jemals eine Frau gegeben hat, die loszog, um Männer abzustechen, weil sie unfreiwillig Single war. Dienstag, 16. April. Die Zahl der Angriffe auf JournalistInnen steigt. Das European Center for Press and Media Freedom zählte im vergangenen Jahr 2023 insgesamt 69 gewalttätige Übergriffe gegen PressevertreterInnen in Deutschland. 2022 waren es 56 Fälle. Vor der Corona-Pandemie war die Zahl noch bedeutend niedriger. In den Jahren 2015 bis 2019 kam es jährlich im Durchschnitt zu 23 Vorfällen. Doch auch nach den Spaziergängen von Impfgegnerinnen und PandemieleugnerInnen werden Medienschaffende weiterhin bedroht und angegriffen. Die Annahme, dass mit der Marginalisierung der QuerdenkerInnenbewegung und dem damit gekoppelten abnehmenden Versammlungsaufkommen auch die Zahl der Angriffe auf JournalistInnen in Deutschland sinke, habe sich nicht bestätigt, heißt es beim European Center for Press and Media Freedom. Der MDR berichtete am Dienstag letzter Woche darüber, dass sich 30% der Angriffe in Sachsen ereigneten und sprach von einer zunehmenden Medienfeindlichkeit. Patrick Pelz, Co-Autor der Studie des European Center for Press and Media Freedom, erklärt, Medienfeindlichkeit äußere sich nicht mehr nur in den mittlerweile zum Alltag von Journalistinnen und Journalisten gehörenden Lügenpresserufen, Beleidigungen und Bedrohungen, sondern seit 4 Jahren auch in einer erhöhten Zahl gewalttätiger Übergriffe auf Journalistinnen und Journalisten. Einer dieser Übergriffe ereignete sich vor 2 Jahren im Dresdner Stadtteil Laubegast, wo am 13. Februar 2022 wie jeden Sonntag Menschen gegen die Pandemiepolitik der Regierung demonstrierten. Weil es gleichzeitig auch der Jahrestag der Bombardierung Dresdens im Zweiten Weltkrieg war, dokumentierten 2 junge JournalistInnen den Aufmarsch, an dem auch bekannte Neonazis teilnahmen. Vorsorglich hatten sie Begleitschutz dabei, da es im Vorfeld bereits immer wieder zu bedrohlichen Situationen gekommen war. Am Tattag löste sich plötzlich eine Männergruppe aus der Demonstration, rannte auf die ReporterInnen zu und attackierte sie unter anderem mit einem Fahrradschloss. Zwei der Angreifer stehen derzeit in Dresden vor Gericht. Einer davon, ein 45 Jahre alter Teilzeithausmeister und Personenschützer, wurde noch am ersten Prozesstag gegen eine Geldauflage entlassen. Das Verfahren wurde eingestellt. Und das, obwohl eines der Hauptopfer noch gar nicht ausgesagt hatte. Geldauflage von 1000 Euro für die Verfahrenseinstellung. So viel koste es wohl, um ansonsten straffrei mit einem Neonazi-Mobben-Journalisten zu jagen und auf BegleitschützerInnen einzutreten, kommentierte das damals betroffene Medien- und Rechercheteam die Entscheidung des Gerichts und nannte sie ein bitteres Signal in der Justiz nach einem der heftigsten Angriffe der letzten Jahre auf Medienschaffende in Deutschland. Mittwoch, 17. April. Das schwedische Parlament verabschiedete am Mittwoch ein Gesetz, das es Transpersonen ab 16 Jahren ermöglicht, den amtlichen Geschlechtseintrag zu ändern. Zuvor lag das Mindestalter bei 18 Jahren. Auch geschlechtsangleichende Operationen sind zukünftig ab 16 Jahren möglich. Allerdings braucht eine minderjährige Person die Zustimmung eines Vormunds, eines Arztes und des Nationalen Gesundheits- und Sozialamtes. Die zuvor vorausgesetzte Diagnose der Geschlechtsdysphorie als psychische Störung entfällt aber. Das Gesetz wurde mit 234 Ja- und 94 Nein-Stimmen angenommen. Schweden war 1972 das erste Land weltweit, das die Änderung des amtlichen Geschlechtseintrags ermöglichte. Die Vereinfachung des Verfahrens löste jedoch eine heftige Debatte aus, wie wir sie in Deutschland ja zuletzt auch verfolgen konnten. Die rechtsextremen Schwedendemokraten lehnten das Gesetz ab. Deren Vorsitzender, Jimmy Åkesson, erklärte, es sei bedauerlich, dass ein Vorschlag, der eindeutig nicht von der Bevölkerung unterstützt werde, so leichtfertig angenommen werde. Tatsächlich zeigte eine letzte Woche veröffentlichte Umfrage, dass fast 60% der SchwedInnen das Gesetz ablehnten. Nur 22% sind dafür. Die Umfrage ist ein Beleg dafür, wie auf dem Rücken von trans-, inter- und nicht-binären Menschen Stimmung gemacht wird. Dass fast 60% ein Gesetz ablehnen, das sie überhaupt nicht betrifft, zeugt davon, wie populistisch die Debatte geführt wird. Johan Hultberg, ein Abgeordneter der Regierungspartei, erklärte, die große Mehrheit der Schweden werde die Gesetzesänderung nicht bemerken, aber für eine Reihe von Transgender-Personen mache das neue Gesetz einen großen und wichtigen Unterschied. Peter Sidlung Punkala, der Vorsitzende des schwedischen LGBT-Verbandes RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, sagte, es sei ein willkommener Schritt in die richtige Richtung, um die Rechte von Transgender-Personen zu stärken und eine Anerkennung für alle, die seit Jahrzehnten auf ein neues Gesetz gewartet hätten. Trotzdem ist das neue Gesetz kein echtes Selbstbestimmungsgesetz, wie es vom Verband seit Jahren gefordert wird. Der Verband wird sich weiterhin dafür einsetzen, dass die legale Änderung des Geschlechtseintrags per Selbstauskunft möglich wird und dass das Recht der Menschen auf rechtliche Anerkennung ihrer Geschlechtsidentität in vollem Umfang respektiert wird. Auch am Mittwoch. In Dortmund läuft derzeit der Prozess gegen die PolizeibeamtInnen, die letztes Jahr gemeinschaftlich den 16-jährigen Mohamed Rameh erschossen haben. Der junge Geflüchtete aus dem Senegal saß im Hof einer Jugendhilfeeinrichtung und war in psychisch labilem Zustand. Er soll sich ein Messer an den Bauch gehalten haben. Es ging keine Gefahr von ihm aus, doch die Polizei griff ihn ohne Vorwarnung mit Pfefferspray an und schoss anschließend mit einem Taser und nahezu gleichzeitig mit einem Maschinengewehr auf den Jungen. 5 Schüsse trafen ihn unter anderem im Gesicht und in den Bauch. Der Dienstgruppenleiter sagte am Mittwoch vor Gericht, der Einsatz sei gut gelaufen. Auch sein Kollege, der den Taser abfeuerte, zeigte kein Bedauern. Donnerstag, 18. April. In Monrovia, der Hauptstadt von Liberia, wurde ein US-amerikanischer Missionar freigesprochen, dem ein brutaler Mordversuch an seiner jungen liberianischen Zweitfrau vorgeworfen wird. Der Fall ist ein Lehrstück kolonialrassistischer Gewalt und wie diese die Gerechtigkeit mit Füßen tritt. Lucas Richard, ein weißer christlicher Missionar, arbeitete in Liberia in einer Schule, wo er Jessica Lloyd begegnete. Obwohl er verheiratet ist, seine Frau ebenfalls Missionarin, begann er eine Beziehung mit Jessica, heiratete sie in einer traditionellen Zeremonie. Als er im September letzten Jahres erfuhr, dass sie von ihm schwanger war, injizierte er Jessica Lloyd ein Medikament, um die Schwangerschaft abzubrechen, heißt es in der Anklageschrift. Die Spritze habe sie hilflos und schwach gemacht. Nachdem die Schule von der Beziehung des Missionars mit der Schülerin erfahren haben soll, habe Richard sich entschieden, Jessica zu töten. Er soll ihr zunächst gegen den Kopf geschlagen haben und als sie bewusstlos zu Boden fiel, zog er ein Messer und schnitt ihr die Kehle auf. Nur zufällig kam ein junger Mann, Ernest Philip, auf einem Motorrad vorbei und stoppte Lucas Richard, der daraufhin mit seinem Auto floh. Richard erzählte später, er sei überfallen worden und der Mann auf dem Motorrad hätte Jessica angegriffen. Am Donnerstag vergangener Woche endete der Prozess gegen Lucas Richard mit einem Freispruch. Die Aussagen von Jessica Lloyd und Ernest Philip seien nicht ausreichend, erklärte der zuständige Richter in Verbindung mit einem Bibelzitat. Er urteilte, der Angeklagte wird hiermit davon entbunden, sich jemals zu diesen Anklagepunkten zu äußern und es wird angeordnet, dass seine Kaution, sofern vorhanden, zurückgegeben wird. Lucas Richard verließ den Gerichtssaal als freier Mann. Jessica, die angab, dass ihr Richards Anwälte 10.000 US-Dollar für ihr Schweigen geboten hätten, sagte nach der Urteilsverkündung, er habe keinen einzigen Zeugen gehabt, nur er selbst habe für sich selbst ausgesagt. Aber sie hätte fast 7 oder 8 Zeugen gehabt. Aber dass der Richter Lucas für unschuldig erklärt, sie wisse nicht. Sie sei heute am Leben und Gott dankbar. Der Richter habe da gesessen, er habe alles gewusst. Und das für wenig oder gar nichts, selbst die Bestechung, von der sie gesprochen habe, habe er nicht einmal beachtet. Sie wisse nicht, wie viel sie ihm gegeben hätten. Freitag, 19. April. Ein sizilianisches Gericht hat am Freitag das Strafverfahren gegen die SeenotretterInnen der Juventa abgewiesen. Seit 2017 liefen Ermittlungen, den Angeklagten wurde Schlepperei vorgeworfen, der Crew drohten jahrzehntelange Haftstrafen. Der Fall sei ein Symbol für die Strategien, die europäische Regierungen ergreifen würden, um Menschen daran zu hindern, sich in Sicherheit zu bringen, erklärte einer der Angeklagten. Das Gerichtsverfahren sei Teil einer öffentlichen Diffamierungskampagne gegen die zivile Seenotrettung gewesen. Tatsächlich nimmt die Kriminalisierung ziviler Flüchtlingshilfe immer weiter zu. 2023 standen in der EU mindestens 117 Personen vor Gericht, weil sie Solidarität mit Menschen auf der Flucht gezeigt hatten. Eine Auswertung der NGO PICUM zeigt, dass die meisten Personen wegen Beihilfe zur illegalen Einreise oder zum Aufenthalt oder wegen der Schleusung von MigrantInnen angeklagt waren, berichtete die Taz. So wurden beispielsweise in Lettland 2 Personen angeklagt, weil sie Menschen an der Grenze zu Weißrussland Lebensmittel und Wasser gaben. Die Kriminalisierung der Solidarität mit Migranten sei eng mit der Kriminalisierung der Migration selbst verknüpft, sagte Michelle Levoy, Direktorin von PICUM. Die Taz berichtet, dass HelferInnen von Ärzte ohne Grenzen an der griechischen Küste selbst Schwangere oder verletzte Menschen nicht versorgen könnten, ohne dass juristische Konsequenzen drohen. Würde man sich bei Hilfseinsätzen mit anderen NGOs koordinieren, könnte dies als organisiertes Verbrechen ausgelegt werden. Samstag, 20. April. Die Militarisierung von Deutschland schreitet voran. Damit meint Ulla hier nicht nur die 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr und die Forderung aus der Union, die Summe zu verdreifachen, sondern vor allem die gesellschaftspolitische Aufrüstung. Immer mehr Schulen laden SoldatInnen in den Unterricht ein. 2022 haben sogenannte Jugendoffiziere 4.308 Vorträge vor SchülerInnen ab Klassenstufe 9 gehalten. Dazu kommen Pläne, die Wehrpflicht wieder einzuführen. Der Bundesverteidigungsminister plant ein deutsches Wehrdienstmodell, das bedrohungsangepasst auch kurzfristig skalierbar einen Beitrag zur gesamtstaatlichen Resilienz liefern solle. Und zukünftig soll ein jährlicher Veteranentag etabliert werden. In einem gemeinsamen Antrag einigten sich CDU, SPD, Grüne und FDP auf den 15. Juni, an dem den deutschen SoldatInnen Dankbarkeit und Anerkennung gezeigt werden soll. Die Wehrbeauftragte der Bundesregierung, Eva Högel von der SPD, findet das super. Es sei wichtig, Stolz, Dankbarkeit und Wertschätzung zu zeigen und den Gefallenen und Verwundeten zu gedenken. Es brauche mehr Veteranenkultur in Deutschland, sagt sie weiter. Falls euch jetzt auch ein bisschen Kotze hochgekommen ist, lest am besten gar nicht erst die Kommentare in den sozialen Medien dazu. Einen Krankenpflegetag, Müllabfuhrtag oder Kinderbetreuungstag plant die Bundesregierung übrigens nicht. Dankbarkeit und Anerkennung gibt es in Deutschland seit jeher nun mal lieber fürs Marschieren und Befehle ausführen. Sonntag, 21. April. Die Taz veröffentlichte am vergangenen Sonntag die neue Kolumne von Andreas Speit. Der Rechtsextremismus-Experte schreibt über die Zunahme der Gewalt gegen obdachlose Menschen. Zwischen 1989 und 2023 zählte die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe 2350 schwere Körperverletzungen gegen wohnungslose Menschen. In 1350 Fällen waren die TäterInnen selbst nicht wohnungslos. 626 Menschen wurden zwischen 1989 und 2023 getötet. In 281 Fällen ging die Gewalt von nicht obdachlosen Menschen aus. Während die Taten von Obdachlosen sich häufig in Notunterkünften ereigneten und nicht unbedingt als gezielte Angriffe zu verstehen seien, müsse man bei Nicht-Obdachlosen von gezielten Angriffen aufgrund von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit ausgehen, erklärt Andreas Speit, bezugnehmend auf die Einschätzung der Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft, Verena Rosenke. Doch die politische Motivation der TäterInnen wird selten berücksichtigt. Dabei ist die klassistische Abwertung obdachloser Menschen ein gesamtgesellschaftliches Problem. Wie die AutorInnen der sogenannten Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung feststellten, stimmten 19-20% der Deutschen, die sich gesellschaftlich in der Mitte oder oben verorten, der Herabwürdigung und Diskriminierung von Gruppen aufgrund von Armut, Arbeitslosigkeit oder Obdachlosigkeit zu. Das war der feministische Wochenrückblick in Aktuell bei Radio Blau, gelesen von Marie-Charlotte. Die Musik hat Liz für euch ausgesucht und geschrieben wurde der Rückblick von Ulla auf feminismus.de mit Doppel-S am Ende. Dort gibt es auch Links zu weiterführenden Quellen. Ulla findet ihr auch bei Instagram als der Hase im Pfeffer.